herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast sind unsere Expertinnen und Experten Denise Kost, Caroline Zielke und Kevin Pfander. Dies ist eine Anschlussfolge zum Thema: Ist dein Funktionsbereich gallisches Dorf, Werkbank oder Inquisition? Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann fang am besten da an. Wir haben sie dir in den Shownotes verlinkt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge.
Wir sind heute hier für eine neue Folge von unserem Podcast. Ich habe heute nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei. Und zwar Denise Kost als Consultant und Kevin Pfander, unseren Geschäftsführer. Und zusammen wollen wir heute mal drauf schauen, was machen wir eigentlich, wenn wir über Funktionalstrategie reden? Das klingt immer so hochtrabend, Berater-Theorie-Modelle. Nein, wir schauen heute mal auf die Praxis. Nämlich ganz konkret, was machen wir denn mit Funktionsbereichen in Organisationen? Wer sind die überhaupt? Worüber sprechen wir da? Denise, magst du mal einsteigen?
Ja, also, wenn wir von Funktionsbereichen sprechen, wenn wir uns mal so ein Unternehmen hernehmen, dann schauen wir uns tatsächlich im Headquarter mal die Funktionen an. Das heißt, wir werfen einen Blick auf den Einkauf, wir werfen einen Blick auf die Verwaltung, auf den Vertrieb, der gesteuert wird. Wir blicken auf unterschiedliche Bereiche, die zentral gesteuert werden, von der Logistik beispielsweise. Also alles, was so im Hintergrund eines Unternehmens abläuft, damit eben der Kunde irgendwo draußen bedient wird.
Also böse gesagt, manchmal auch Overhead.
Genau, so kann man auch also, dazu sagen.
Sprich die, die indirekt Beiträge leisten.
Richtig.
Mal so als grobe Definition. Was würdest du denn sagen, Kevin, warum machen wir uns die Mühe und warum sollten sich die Bereiche die Mühe machen?
Wir schauen uns die Bereiche an, weil sie selbst auch von Zeit zu Zeit tun müssen. Das ist mal die platte Antwort. Klar ist, wenn ich in einem Bereich arbeite, der hinten direkt am Kunden arbeitet oder direkt am Produkt, dann ist die Auseinandersetzung damit tagtäglich. Die Kennzahlen sind es auch. Und die Frage von, was sind die erfolgreich oder nicht, kannst du meistens auf einer Seite Papier ablesen. Das ist bei indirekten Bereichen überhaupt nicht so. Die leisten quer einmal das Unternehmen ihre Services. Und wie gut oder schlecht die sind, liegt dann häufig im Auge des Betrachters. Und häufig sind solche Bereiche eben auch der Kritik ausgesetzt, dass sie halt zu weit weg sind, ein Elfenbeinturm sind, vielleicht Leistungen machen, die gar keiner haben will. Und also wir erleben da auch selten eine sachliche Auseinandersetzung mit diesen Bereichen. Da gibt es quasi so Hygienefaktor, also wenn alles läuft, dann hörst du nichts. Und nur wenn Beschwerden da sind, dann kriegen die mal ein Feedback. Und das ist natürlich auch super schwierig, in so einer Ausgangslage den eigenen Bereich gut weiterzuentwickeln oder auch mal was zu finden, wo die Mitarbeiter sagen, da haben wir Wertschätzung, da verstehen wir morgens auf. Wenn du halt nur schlechtes Feedback kriegst, ist es irgendwie bei der Deutschen Bahn arbeiten, eher als Zugbegleiter und man hört einfach nur, dass das Ding wieder zu spät ist und du als Zugbegleiter sagst, ich kann dann nur ein Lächeln anbieten und ihnen irgendwie einen schönen Tag wünschen. Also und hier ist es genau das Gleiche. Also wir müssten mal gucken, dass diese Bereiche sich gut damit auseinandersetzen, was ist Erfolg. Die haben einen Beitrag im Erfolg und das eben auch auf eine transparente Art und Weise.
Also eigentlich sagen wir, der Druck kommt da selten von außen, vom Markt. Ne? Bis der bei den Bereichen ankommt, dauert es lange.
Ja, außer du hast eine Kostensituation. Also häufig ist die Situation von außen, dreht sich irgendwas. Geschäftsmodelle laufen langsam gegen Ende des Lebenszyklus. Märkte verteilen sich neu, etc. pp. Und dann gucken die Leute vorwiegend auf Kosten. Und die vermutet man dort, wo Dinge unsichtbar oder wenig spürbar sind, da kommt man schnell zur Diskussion, was machen die eigentlich im ganzen Tag? Und das ist ein klassischer Ausgangspunkt, wo wir sagen, hey, die Funktionsbereiche haben idealerweise auch eine Strategie, mit der sie sich positionieren, ideal aufstellen. Und darum geht's.
Und in unserem Modell schauen wir quasi immer zuerst darauf, wie sieht der Bereich sich selbst? Also, weil die erste Antwort darauf wäre ja zu sagen, haben die Bereiche selber eine gute Antwort auf die Frage, wofür sind wir eigentlich da und wo stiften wir Mehrwert, gerade wenn es den umgangssprachlich an den Kragen gehen soll?
Ja, dazu haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht.
Ja.
Und hatten da auch mal eingeführt, dass es da so unterschiedliche Positionierungen gibt, die man als Funktionsbereich haben kann. Ja, das ist heute ist die Vertiefungsfolge dazu, kann man eigentlich sagen. Da gehen wir auf jeden Fall rein.
Also wir würden heute mal ein bisschen in die Praxis schauen, weil wir haben verschiedene Erfahrungen gemacht, was die Bereiche so erwarten, was in so einem Projekt passiert, wenn sie über ihre eigene Positionierung schauen. Das eine ist, die Leute denken, wir sind jetzt vielleicht hier so ein Controlling-Bereich Und eigentlich erwarten wir nicht, dass wir hier besonders gut bei wegkommen, wenn man uns mal näher anschaut. Also eigentlich steht irgendwie so ein bisschen Angst und Schrecken im Raum. Das kann ein Fall sein. Was würdest du sagen, Denise, ist so, was kommt da so an Sorgen konkret hoch, wenn wir anfangen, mit denen zu arbeiten? Was sind so unsere Erlebnisse gewesen?
Also die erste Reaktion war bei einem, ich habe einen ganz konkreten Fall im Kopf, war so, oh Gott, jetzt werden wir auf den Prüfstand gestellt. Mhm. Also das war auch eine Organisationseinheit, die von sich aus auch gedacht hat, sie hat ein sehr schlechtes Image und jetzt kommen auch noch Externe und die prüfen uns jetzt auch nochmal einmal durch. Und da war schon die große Angst und die war auch von Tag 1 an spürbar. Was machen die denn jetzt mit uns und was können wir denn jetzt denen tatsächlich sagen? Was können wir denn von uns transparent machen? Die hatten schlichtweg einfach Angst. Angst auch, was passiert mit ihrem Job, und waren total, also schon auch eingeschüchtert, kann man sagen.
Da stand dann schon auch schnell die Erwartung im Raum, das hat auf jeden Fall negative Konsequenzen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das war so deren Grundhaltung von Tag 1 an.
Wir verraten nachher, wie es ausgegangen ist. Das ist das eine Extrem. Kevin, du hast sicherlich auch schon Bereiche erlebt, wo du sagen würdest, die sind genau anders gestartet. Was war denn da los?
Ja, also ich würde sogar sagen, dass das in meiner praktischen Erfahrung eher die Regel ist, dass die Einheiten sagen, jetzt haben wir mal die Möglichkeit, uns zu zeigen. Wir machen hier so viel, wir tragen an so vielen Stellen bei. Es gibt ganz viele Empfänger unserer Leistungen, unserer Vorarbeiten im Unternehmen, die daraufgehend Erfolg produzieren. Das können wir jetzt mal tun. Und wir können nebenbei auch mal zeigen, wie kleinteilig auch so ein Geschäft sein kann und wie viele Bälle man in der Luft halten muss, wie viele verschiedenen Prioritäten wir im Griff haben. Und dann fangen die auch mal an und beginnen aufzuschreiben, was sie alles tun. Also es ist auch der klassische Einstieg, dass man sich neben der Frage, wofür sind wir da, in so einer Art Mandatsbeschreibung eben auch mit den Leistungen auseinandersetzt. Und dann gibt es je nach Bereich, kannst du ein paar hundert Aktivitäten irgendwie einsammeln. Und die hören gar nicht auf zu schreiben. Da muss man irgendwann mal auch mal sagen, jetzt ist mal gut, Freunde. Wir wollen es im Groben erstmal wissen, nicht jedes Detail. Und die gehen einfach davon aus, wenn es denn die Leute nur wüssten, dann würde man uns auch anders sehen. Also damit verbunden ist eine Sehnsucht nach Anerkennung.
Ich würde sagen, das eint die beiden so ein bisschen, ne? Also es steht oft die Frage im Raum, wir wissen gar nicht so genau, was die anderen von uns denken. Weil ich glaube, einer der Gründe, warum wir solche Projekte machen, sprich Bereiche aus der Verwaltung, aus dem Controlling, Rechtsbereiche oder ähnliche oder auch eine Funktion wie Personal zu positionieren, ist ja, um aufzudecken, wie müsstet ihr positioniert sein, damit ihr auch da ankommt und Mehrwert stiften könnt und so arbeiten könnt, wie ihr es braucht, und wirklich erfolgreich zu sein. Und wir stellen halt fest, die meisten wissen gar nicht, wie sie eigentlich wahrgenommen werden.
Also vielleicht spielt noch ein Phänomen mit rein. Das können mit Sicherheit auch manche Hörerinnen und Hörer gut nachvollziehen. Es gibt Bereiche, da kann jeder mitreden. Also in einem HR-Department wird jeder eine Idee haben, was ist eine gute Führungskraft und wie entwickle ich die? Wen hätte ich sowieso eingestellt und wen hätte ich auf keinen Fall noch die Probezeit überleben lassen? Also da hat sofort jeder eine Meinung. Das ist in Marketingbereichen so. Es gibt einfach Bereiche, die laden dazu ein, dass man, ähnlich wie ein Bundestrainer, die Meinung rausblökt. Und damit sind dann eben die Mitarbeiter solcher Bereiche betroffen. Und das ist immer dann lustig, solange dieses Rausblöken von Leuten passiert, die nicht allzu viel politisches Gewicht haben. Tun das aber die Schwergewichte und äußern sich, dann kann sowas schnell despektierlich gelesen werden als überstarke Kritik und dann kommt da so eine Art Alarmismus. Der Alarmismus in solchen Bereichen ist übrigens die halbe Problematik. Du im vorauseilenden Gehorsam und in der erlernten Hilflosigkeit zu sein. Das heißt, hilflos zu sein, weil du kannst eh keinem Recht machen und trotzdem aber vorauseilend Dinge zu tun. Also du drehst voll durch, aber hast keine Traktion, irgendwas auf die Straße zu kriegen. Das hast du häufig in solchen Bereichen, das kommt daher.
Ja, und ich glaube, gefährlich wird es dann, wenn aus dem nicht richtig positioniert sein wird, die sind schuld. Also wenn bei denen dann der Schuldige gesucht wird, weil sie sich eben auch nicht wehren können gegen Zuschreibungen, und wenn es dann wirklich die Schwergewichte sind.
Naja, also auch hier wieder in Krisen spitzt sich's eben zu. Das heißt, wenn du auf der Suche bist, warum bleibt der Erfolg aus? Dann wird der häufig natürlich irgendwo entlang von Kennzahlen gesucht. Und dann bist du sehr schnell bei den klassischen Einheiten. Dann wird ein Controlling-Bereich angeschaut. Haben sie überhaupt noch den Blick? Sind die Systeme die richtigen? Sind die Kommentierungen so, wie wir sie brauchen? Sind die realitätsnah? Können wir mit den Ergebnissen irgendwas ableiten und anfangen? Oder ist es eigentlich nur für die Bücher? Das ist die erste Frage. Und das kannst du runterbrechen. Controlling ist da eigentlich ein Hilfsbegriff, weil in jedem Fachbereich wird das genauso gesagt. In Produktionsbereichen heißt es schon die Produktionskennzahlen. Im Vertrieb, also das ist immer eine Kennzahldiskussion auf der Suche, dass man quantitativ abbilden könnte, an welcher einen singulären Stelle hier die Probleme liegen. Und Spoiler, wenn es mal so weit ist, dass wir kommen, ist es meistens nichts Singuläres mehr. Das ist meistens ein Gesamtkunstwerk. Also da versagen dann sowohl die, die was abliefern, als die, die was annehmen und weiterarbeiten, gemeinschaftlich an ihrer Aufgabe.
Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, wir gucken uns nicht nur die Perspektive der Bereiche selbst an, sondern so eine Diskussion wird ja erst richtig spannend, wenn wir uns quasi auch noch zwei andere Perspektiven angucken. Nämlich einmal die der internen Kunden der Bereiche. Also wer sind denn erstmal Leistungsempfänger überhaupt? Für wen schaffen die einen Mehrwert in der Organisation? Und das können ganz viele verschiedene Bereiche sein, denen die zuarbeiten. Das kann der Vorstand sein in einem Controlling, das können Fachbereiche sein wie Einkäufe, Logistik etc., je nachdem was für Organisation. Bei Personal hat jeder eine Vorstellung davon, das kann der einzelne Mitarbeiter sein, das kann das Top-Management sein, es geht durch die ganze Organisation. Und da müssen wir natürlich schauen, was haben die denn eigentlich für ein Bild von dem Bereich und was von der Leistung, die die liefern sollen, kommt auch wirklich an und wird gebraucht. Das ist mal so die Schnittstelle dahin. Methodisch entsteht immer dann Unruhe in den Projekten, würde ich behaupten, wenn wir verkünden, wir sprechen übrigens mit euren internen Kunden. Warum machen wir das? Denise, was würdest du sagen, was hat das für einen Effekt, wenn wir da unterwegs sind?
Also ich finde den Moment immer genial in unseren bisherigen Projekten, wenn man sagt, ja, wir sprechen tatsächlich mit euren internen Kunden, weil die sind genau eure Leistungsempfänger. Und dann ist man merkt schon an der Reaktion so die Blicke und du siehst die Fragezeichen und es ist so ein Warum? Und es ist aber total sinnvoll, weil wir gehen immer mit dem Selbstbild des Bereichs, gehen wir in diese Gespräche. Das heißt, der Bereich hat ja vorab seinen Auftrag definiert, hat seine Leistungen festgelegt, vielleicht auch eine Mission ausgesprochen, wo er sich einordnet im Gesamtunternehmenskontext. Und mit diesem Selbstbild gehen wir dann auf die Kunden zu und befragen die. Was halten die denn von dem Bereich? Wofür ist denn aus deren Sicht der Bereich da? Was ist deren Auftrag? Wir fragen auch Dinge ab wie das Image und dann gehen wir tatsächlich konkret in die einzelnen Leistungen rein und fragen die, hey, was braucht ihr denn? Was braucht ihr nicht? Was fehlt euch? Und bei den Dingen, die ihr braucht, wie schätzt ihr denn die Qualität ein? Seid ihr da zufrieden? Fehlt euch da was? Kann man da was ausbauen? Gibt es da Verbesserungspotenzial? Und was wir ja in den Gesprächen festgestellt haben, also viele Unternehmensbereiche erstmal gehen davon aus, dass die Kunden vielleicht nicht ehrlich sind, dass die, also die haben schon eine Erwartungshaltung, wie dieses Kundenfeedback abläuft. Und was sich aber bei uns in der Praxis gezeigt hat, dass es total wertvoll ist und die Kunden sehr offen auch, dadurch, dass wir Dritte uns sozusagen nicht in diesem Funktionsbereich eingebunden sind, uns auch sehr ehrliches Feedback geben und genau das wertvoll ist, dass es jetzt sozusagen jemand Unabhängiges macht, weil du dann auch die richtigen Antworten bekommst auf die Fragen, die auch wirklich relevant sind.
Kevin, was würdest du sagen, warum ist das ein relevanter Schritt im Projekt? Warum betreiben wir den Aufwand in dem Fall?
Also als Transformationsbegleiter würde man jetzt hier mal kurz die Organisationseinheit selbst anschauen und das Sozialsystem, das sich dahinter verbirgt. Also jedes System ist ja eben nur so gut, wie seine Enabler und Disabler eben auch wirken. Und wenn ich erstmal Klarheit schaffe, was braucht der Kunde eigentlich wirklich, dann kann ich auch schnell rausfinden, stimmt mein Bild mit der Realität, mit dem überein, was die Leute wirklich vor Ort brauchen. Das heißt, das ist eher erstmals vielleicht auch so eine Art strategische Ernüchterung. Denn vielleicht bin ich als absoluter Fachmann und Fachexperte der Meinung, was noch alles ginge, was noch alles sein muss. Und bei all der Ambition und bei all der Innovationsfreude, die ich da habe, führt es vielleicht dazu, dass ich meine Organisation schrittweise überlaste oder eben eigentlich vom eigentlichen Fokus abrücke. Das heißt, in dem Punkt kann ich sagen, in der Transformationsgestaltung ist die Vision und der Ausblick und die Steuerung, wo wollen wir eigentlich morgen hin, eine wesentliche Größe. Wenn es da eine Störung gibt, dann müssen wir die kennen. Und Störung klingt vielleicht krasser, als es ist. Es ist vielleicht einfach auch mal irgendwie die Enttäuschung oder eben das einmal glattziehen. Weil auf neue Erfolge oder auf Erfolg kann man auch wieder was Neues bauen. Aber wenn ich gerade nicht erfolgreich bin und gerade meine Kunden mich auch nicht als besonders stark erleben, dann könnte das hinterher in der Folge auch zu Schatteneinheiten führen, zu Outsourcing führen. Eigentlich, dass ich mich selbst ad absurdum führe und überflüssig werde. Und in diese strategische Lücke wollen wir keinen Kunden schicken. Also gehen wir da rein, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist nach innen. Ich muss in dem Punkt auch mal schauen, wenn eine Rückmeldung kommt, wo eine Leistung vielleicht nicht der Erwartungen entspricht, dann kann es ein Hinweis entweder auf Fähigkeiten sein, auf Motivation sein. Wir wissen, also jede Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Das ist ja in Gruppenarbeiten und Teamarbeiten genau das Gleiche. Teams leben häufig auch in der Situation, dass sie Schlechtleistung tolerieren oder zumindest nicht wissen, wie man gut damit umgeht. Das ist meistens so eine ganz oder gar nicht Frage. Man duldet jetzt Ewigkeiten oder man schmeißt jemanden sofort raus. Die Entwicklungsperspektive, die dazwischen liegt, wird häufig nicht gut eingegangen, weil dazu Gespräche geführt werden müssen. Ich muss sozial was riskieren. Ich muss mich auf mein Gegenüber einlassen. Und wir laden dringlich dazu ein, gerade vor dem Bild von Fachkräftemangel, sich auf eine Entwicklungsreise zu begeben mit seinen Leuten. Da hilft also vorne der Fokus, aber hinten eben auch die Rückmeldung. Kann ich mit deiner Arbeit was anfangen? Und wenn nein, was können wir tun gemeinschaftlich, damit es besser wird? Und das ist natürlich ein Punkt, der in solchen Funktionsbereichen auch typischerweise ausbleibt, da das Gesamtfeedback auf solche Bereiche häufig nicht gegeben wird. Bleibt auch häufig völlig im Unklaren, wer leistet wie gut. Die einzelnen Personen wissen das häufig sehr, sehr gut. Aber ist es transparent? Nein. Und wir wissen, was passiert. Nichts demotiviert gute Leute so stark, wie wenn man Schlechtleistung gewähren lässt als Führungskraft und nichts tut, dann gehen die Guten. Und das ist also, wenn man so will, ich will gar nicht sagen Abfallprodukt, aber das ist der Beifang, das ist der Mitgewinn, dass man auch Ansatzpunkte findet, als Team sofort in Verbesserungen zu gehen. Da muss ich noch überhaupt nichts in der Position gemacht haben. Es sind Hinweise, wie werden wir morgen besser sein? Die Leute werden dadurch übrigens auch zufriedener. Das ist mal nebenbei noch was, das ich sehr, sehr wichtig finde.
Ja, ich glaube, wenn ich den Projektverlauf bis hierhin nochmal so ein bisschen zusammenfasse, also Denise, du hast vorhin auch gesagt, in die Kundenbefragung starten wir mit einer Art Zielbild und einem Leistungskatalog und gucken uns dann das interne Kundenfeedback an. Da kommen nochmal ganz viele Aspekte zusammen. Also was hier wichtig ist, erstmal erarbeitet der Bereich selber sein eigenes Zielbild und sagt, hierfür stehen wir, dafür sind wir da, dafür gibt es uns. Dann schauen wir mit den internen Kunden drauf, wie seht denn ihr das? Seht ihr das genauso, ja oder nein? Habt ihr da was dran auszusetzen, wie wir arbeiten? Lobt ihr uns? Was ist unser Image bei euch? Gucken uns verschiedene Facetten aus Sicht der Kunden an, um dann überhaupt erstmal entscheiden zu können, wenn wir beide Perspektiven, die eigene Perspektive des Bereichs und die Kundenperspektive zusammenbringen, dann, ich sag mal, entsteht die Magie, weil dann kannst du nämlich draufgehen und sagen, das, was du meintest, Kevin, mit Entwicklung, ja, Entwicklung wohin denn? Weil dann wird es spezifisch.
Ich denke auch, an dem Punkt beantworten wir vor allem die Frage, sind wir glaubwürdig? Mhm. Also deshalb ist auch, Denise sagt das vorhin ja, wir fragen auch das Image ab. Das klingt so leicht. Ja, aber natürlich, wenn ich einen Fachbereich vertrete, der auf Leistung angewiesen ist und bekomme das aus einem Bereich, wo er sagt, also die Sachen, die taugen in der Regel nichts, oder ich habe da Menschen, die haben vielleicht gar nicht, die verstehen so Tagesgeschäft nicht richtig. Wie viel traue ich denn denen zu? Also auch wenn die sich was Neues vornehmen und sagen, jetzt richten wir uns neu aus, dann denken die sich von Anfang an, na Freunde, da kommt sowieso nichts dabei raus. Mhm. Und das heißt, gegen dieses Image muss man dann einfach anarbeiten. Da muss ich mir erstmal einen Track Record schaffen. Also schrittweise gute Arbeit abliefern, damit ich auch mal wieder auf Augenhöhe komme. Also es ist ein wichtiger Punkt, den würde ich da anschauen.
Wir haben auch schon das Gegenteil erlebt, wo ein Bereich sich selber extrem kritisch gesehen hat. dann die Kunden kamen und gesagt haben, ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Wir sind top zufrieden. Also das passiert uns auch mal. Ist nicht die Regel, gebe ich zu. Aber auch sowas ist mal ein schönes Beispiel, weil das fast schon was Heilsames hatte dann für den Bereich. Weil der dann mal abschichten konnte und sich fragen konnte so, okay, wenn es nicht da entsteht, das schlechte Image, gibt es ja nur noch eine Option. Wir haben nämlich noch eine dritte Perspektive. Das ist die der Unternehmensleitung. Warum gucken wir uns die an?
Ja, also ich würde die beiden Gruppen aber kurz noch zusammenschließen, weil Denise, mich würde schon interessieren. Das eine ist ja, wie reif sind wir als Organisation, uns selbst zu beschreiben? Wie gut ist unser Leistungsspektrum, das wir anbieten, und wie nehmen das unsere internen Kunden wahr? Jetzt wissen wir aber, dass so ein Funktionsbereich auch darunter leiden kann, wenn er, ich sag mal gelinde gesagt, die Reife des Auftraggebers, also des Leistungsempfängers, halt gering einschätzt. Also wie erlebst du das? Also wie reif sind denn solche Auftraggeber typischerweise? Also erfassen die das ganze Spektrum? Kennen die alle Möglichkeiten, die sie haben? Oder sagen die, ey, never change the running system, ich habe operatives Geschäft hier am Laufen, bitte bleib mit irgendwelchen Innovationen fern. Also hast du da Erfahrung?
Ja, also was ich bisher schon erlebt habe, war, dass auch, sage ich jetzt mal, wir haben gerade, Caro, du hast gerade angesprochen, manche Organisationseinheiten sich selbst sehr kritisch sehen. Wir haben auch das Gegenteil bei den, sagen Sie, den Leistungsempfängern. Es gibt auch Kunden, interne Kunden, die sich natürlich auch, man könnte sagen, auch mal selbst überschätzen. Also, und das, glaube ich, das ist so der Punkt, der begegnet uns doch recht häufig. Also das ist ja das Spannende, du hast vorhin Abfallprodukt gesagt im Bereich. Das ist für mich auch ein Nebenprodukt, das da irgendwo sich zeigt in diesem ganzen Prozess. Wir erfassen ja nicht nur die Perspektive von dieser einen Organisationseinheit, sondern wir erfassen ja auch durch die Gespräche mit dem Kunden, was hat eigentlich der Kunde von sich selbst für so ein Bild und passt das? Und das ist genau der Punkt, wo du angesprochen hast, Kevin. Das sind, also da gibt es auch sehr große Unterschiede und Spektren, in denen sich der Kunde befindet. Und ja, ich würde sagen, häufiger auch eine Selbstüberschätzung auf Kundenseite.
Das ist meine Erfahrung nämlich auch. Und deshalb habe ich gesagt, ich nehme die Gruppen mal zusammen, weil diese reife Auftraggeberschaft eben nicht nur in dem einzelnen Fachbereich steckt, sondern durchaus eben auch in der Zielgruppe der Unternehmensleitung zu suchen ist. Also auch eine Unternehmensleitung hat vielleicht nicht immer das passendste Bild zum gesamten Organismus einer Organisation und wie die eigentlich zu funktionieren hat. Sondern typischerweise sitzt du in einer Unternehmensleitung auch aus einer Funktionssicht oder aus einem Fachbereichssicht. Da sitzen meistens die Kollegen aus dem Kerngeschäft. Ne? Und aus ihrer persönlichen Prägung blicken sie hinterher eben auf diese Bereiche und erleben die eben als dienlich oder als hinderlich. Ich sag's mal vereinfacht. Und das heißt, was wesentlich in dem Prozess ist, ist, dass wir diese drei Schnittmengen oder diese drei Anspruchsgruppen, die zusammen die Position des gesamten Unternehmens aushandeln müssen. Was machen wir richtig gut? Was lassen wir weg? Wovon wollen wir künftig mehr haben? Das ist der strategische Korridor. Das müssen diese drei Instanzen zusammen aushandeln. Und wenn die das nicht auf Augenhöhe tun, dann kommt da immer ein Ergebnis raus, das eben eine Unwucht hat. Und in der Unwucht liegen Ineffizienzen. Und darauf wollen wir eigentlich auch Einfluss nehmen, dass man nebenbei eben auch beschreibt, wie sind denn diese Arbeitsbeziehungen, die Interaktionsmodelle zwischen diesen drei Mengen, wenn man so will, die schauen wir uns dabei nebenbei auch an. Aber Caro, ich gebe den Ball zurück zu dir.
Ja, um nochmal konkret zu werden bei der Geschäftsleitung. Also wir kommen ja aus den Funktionsbereichen und es ist heute immer noch so, dass es auch nicht für alle Funktionsbereiche 1:1 ein Vorstandsressort gibt, sondern oft ist es so ein Sammelbecken in Anführungszeichen. Das ist dann, vieles ist irgendwie einem Personalvorstand zugeordnet, wenn es überhaupt einen gibt, ist auch noch nicht immer so. Manchmal gibt es dann irgendwas anderes Übergeordnetes, je nach Ausrichtung, je nachdem Branche, wo wir unterwegs sind, mag das was anderes sein. Also ich sag mal so, die Vorstände, die damit betraut sind, haben jetzt auch nicht immer die höchste Position unter den Vorständen.
Ja, die haben dann eher so Gemischtes.
Genau, das ist so der Gemischtwarenladen.
Ja.
Das heißt, das Standing innerhalb der Unternehmensleitung als Ausgangspunkt, weil du auch von Augenhöhe gesprochen hast, Ist jetzt auch nicht immer per se gegeben. Also auch da muss man quasi schon mal starten. Ne? Das heißt, wenn wir damit ankommen und sagen, Unternehmensleitungsperspektive, ist es eigentlich unser Job, auf solche Nuancen auch schon mal darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, das Thema kommt aber trotzdem sowas von auf die Agenda.
Da würde ich aber sagen, muss man vielleicht noch ein Muster anschauen, das vielleicht auch ein sehr deutsches ist. Unternehmen, die aus Deutschland sind, haben häufig ein Geschäft entwickelt um ein Produkt oder um eine Produktion herum. Mhm. Also ob das in Pharma ist, oder also da habe ich einen R&D-Schwerpunkt. Oder wenn ich aus einer Manufacturing-Umgebung bin, da ist die Frage halt, wer verkettet halt Produktionsprozesse gut und hat das im Griff. Ja, da rede ich dann, also da rede ich sehr, sehr, sehr ingenieursgetrieben, sehr schnell. Oder ich habe reine Vertriebsorganisation oder Händlerorganisation, da ist dann der Prozess des Handelns, also Ware sortimentieren, einkaufen, transportieren, verkaufen, das Thema. Oder bei Finanzunternehmen. Also das heißt, die Frage ist immer, was ist das eigentliche Kerngeschäft? Und darum entwickelt sich dann der Rest. Und häufig hast du eben, wenn wir über die Augenhöhe sprechen, sind diejenigen in der Geschäftsleitung, die aus diesem Kerngeschäft eigentlich kommen, diejenigen, die im übertragenen Sinne die Hosen anhaben. Und die anderen sind so ein bisschen die zweite Wahl. Ich verstehe das, dass dort häufig der Geschäftserfolg gebaut wird. Aber in transformativen Phasen, indem man sich komplett neu erfinden muss. Und ich würde mal sagen, wir haben es nicht nur Zeitenwenden, Reden von Kanzlern gehört, wir spüren auch, dass hier gerade viele Industriezyklen irgendwie gerade an ein Ende kommen, wir aufs Neue warten. Da ist es schon probat zu sagen, man setzt sich gemeinschaftlich hin und bringt mal alle seine Stärken ein, um die Firma neu zu erfinden. Das ist nicht nur eine Positionierungsfrage im Innen, die reflektiert nachher auch nach außen. Und es ist einfach eine vergebene Chance, das aus den alten Kennzahlen heraus, aus der alten Erfolgsbilanz heraus zu tun. Ich muss da auch was Neues zulassen. Und deshalb ist es eben auch eine Chance für Innovation zu sagen, wir gucken es jetzt an. Und die einfachsten Beispiele sind ja, früher war IT-Kompetenz irgendwie vielleicht in einem IT-Department. Heute würde wahrscheinlich jeder sagen, also eine gewisse IT-Affinität zu den Grundsystemen, die Einstellung, diese Prozessverständnisse findest du heute in jedem Fachbereich. Das heißt, es wandert eigentlich von Zentraleinheiten wieder auch stärker ins Dezentrale rein, ohne dass die Zentrale völlig aufhören würde. Also auf diese neue Koexistenz muss man auch aushandeln. Und ich denke, das ist die Chance, die wir jetzt haben. Und da muss man aber unterschiedlich stark Werbung machen. Und ja, die Projekte, die wir haben, da scheinen ja die Auftraggeber und die Unternehmensleitung, die scheinen da schon weiter zu sein, als andere das sind. Da haben wir Vorstände, die einfach das Thema schon gesehen haben. Aber auch die können ja nicht aus ihrer Haut. Die haben auch kurzfristige Berichtszeiträume, die haben eben Investoren, die sie eben mit Berichten glücklich machen müssen. Und das heißt, aus der Perspektive heraus werden die auch mal in alte Muster fallen, aber ja, ist die Aufgabe, dass wir da die Augenhöhe herstellen.
Vielleicht nochmal so zum Abschluss, was würdet ihr beide denn sagen, warum lohnt sich das, so einen Funktionsbereich neu zu positionieren? Was wird möglich, wenn wir das machen? Was haben die davon?
Ich glaube, durch diese Schritte, die wir in der Funktionalstrategie machen, schaffen wir es, dass man eben auch mal aus einem strategischen Blick heraus eine Basis hat, auf der man aufsetzen kann, um diese Diskussion zu führen. Wie wollen wir uns denn zukünftig auch ausrichten? Also wir haben eine Grundlage, wir haben ein Selbstbild, wir haben das Fremdbild dazu und jetzt geht es eben darum, was machen wir damit? Also wenn es auch in Richtung Zukunft geht, wie richten wir denn das aus? Passt das heute noch so oder müssen wir eigentlich da nachschärfen, vielleicht auch eine 180-Grad-Drehung machen, damit wir eben in die Zukunft gerichtet die Funktionsbereiche für eine Organisation richtig positioniert haben?
Ja, ich würde sagen, der große Vorteil liegt in der absoluten Unterstützung des Kerngeschäfts. Diese Bereiche stellen sich neu auf, lassen weg, was sie nicht brauchen und haben die Energie einfach zur Verfügung, um das Kerngeschäft besser zu machen, was in wettbewerbsintensiven Zeiten auf jeden Fall angezeigt ist. Das ist das erste Thema, das du hast. Und das zweite ist, ganz individuell, die Arbeitnehmerzufriedenheit steigt immens. Wenn jeder weiß, wofür er da ist und es ist transparent und nachvollziehbar und ich mach nicht Sachen für die Tonne auf gut Deutsch, dann gehe ich abends nach Hause und bin, auch wenn ich in einem indirekten Bereich arbeite, irgendwie zufrieden. Ich habe irgendein Tagwerk verrichtet. Und das halte ich für psychologisch sehr, sehr wichtig, denn wenn wir Organisationen haben, in denen viele Menschen im Gefühl sind, ich weiß gar nicht, ob es mich wirklich braucht, ob ich wirklich einen Unterschied machen kann, ob das, was ich tue, hier überhaupt gewollt ist. Wenn ich solche Zweifel an mir habe, das ist kein Ort, an dem ich mich sehr sicher fühle, Das ist ein Ort, in dem ich mich eher verstecken werde, in dem ich im Zweifel vielleicht Richtlinien bemühe, vielleicht versuche, mich über Bürokratie abzusichern. Das sind alles keine Elemente, die eine Organisation schneller und schlagkräftiger machen und irgendwie besser dastehen lassen, sondern eher im Gegenteil, da zerfasert man sich. Und dafür ist es auf jeden Fall sinnvoll. Und alles, was dann kommt, baut sicherlich darauf auf. Also ich würde sagen, das Kerngeschäft wird dadurch idealerweise besser.
Ich hatte auch gesagt, wir schaffen wieder mehr Nähe zwischen direktem und indirektem Bereich. Dadurch, dass mal wieder Auftrag der einzelnen Bereiche im indirekten Bereich deutlich wird, kann man das ja auch innerhalb der Organisation wieder transportieren. Und es ist einfach so, dass wir beobachten wir in vielen Organisationen, dass es einfach die Kluft zwischen direktem und indirektem Bereich, die wird immer größer. Und gerade durch solche Projekte schaffen wir wieder, dass sie sich ein bisschen mehr annähern. Und ich denke, das ist so ein erster Schritt, damit man auch gemeinsam in eine vollständige Transformation gehen kann, wenn es denn die Organisation bedarf. Ja.
Da kommt mir noch ein Punkt, was bei solchen Projekten einfach wichtig ist. Ich habe am Anfang wahrscheinlich damit zu tun, dass ich Menschen erst begeistern muss, dass man so eine Transparenz überhaupt herstellen kann.
Yeah.
Also eben auch die richtigen Fragen zu stellen. Häufig heißt es um Himmels Willen, nachher fragt ihr meine Kunden, die verstehen von meinem Geschäft überhaupt nichts, dann kriege ich ein Feedback und darf deshalb meinen ganzen Laden umbauen, wegen auf gut Deutsch Bullshit-Feedback. Die Angst kann man nehmen. Ja? Also natürlich fragt man kein dummes Zeug, sondern man fragt ja entlang von der täglichen Arbeit und von Prozessen. Also es ist eine sehr konkrete Befragung und die Leute können damit auch immer was anfangen. Das zeigt die Erfahrung. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber hinterher bei den Ergebnissen, trauen wir unserer Organisation zu, die notwendigen Schlüsse zu ziehen und beherzt auch zu sagen, jetzt steuern wir um. Ob der Organisation das bringt, merken wir erst im zweiten Schritt. Der erste Schritt muss gemacht sein, dann machen wir erstmal das Papier schlau und dann, aber wir sind Transformationsbegleiter, also für uns beginnt die Arbeit ja erst jetzt. Die hört ja nicht bei der PowerPoint auf. Und das heißt, wir müssen in der Folge bereit sein, eine Organisation neu aufzustellen. Und das heißt, das ist nicht das bedrohliche Szenario, sondern da liegt der Schlüssel drin. Man gestaltet die Organisation neu auf die absoluten Bedürfnisse des Kerngeschäfts und der Kunden draußen. In der Regel ist das von Erfolg begleitet. Und dafür mache ich klar Werbung. Aber ja, da muss ich mal ein paar alte Zöpfe abschneiden und vielleicht auch mal Glaubenssätze, die vor 20 Jahren noch gut waren, einfach mal sein lassen und mir was Neues zutrauen. Also das sind die beiden Themen, die ich sehe.
Ich ziehe mal ein Fazit. Also ich stehe auf jeden Fall nicht für PowerPoint-Präsentation machen auf, sondern nein, für echte Transformation. Also das ist genau der Punkt. Unsere Arbeit beginnt danach so richtig. Und für die Kunden lohnt es sich auf jeden Fall, für die Zukunft der Organisation, aber auch für die der Individuen, damit sie auch wieder echten Mehrwert leisten können, dürfen und es auch in einem Umfeld tun, in dem sie sich gut fühlen.
Und im besten Fall ist die Sache hinterher ökonomisch auch ein bisschen besser als vorher.
Ja.
Es ist nämlich ein Nebeneffekt bei aller Romantik. Wir machen es ja auch ein Stück weit für die Zahlen.
Na klar, das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke euch.
Das war die Episode mit unseren Expertinnen und Experten Denise Kost, Caroline Zielke und Kevin Pfander. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.